habe gar nicht gewusst, dass wir so ein langes Intro haben. Vielleicht habe ich bei dem das Falsche eingestellt. Ja, willkommen.
Hallo. Es ist echt cool, dass wir mal wieder, wieder dazu kommen, eine Folge zu machen.
Ja, also ich würde auch gleich so ein bisschen erzählen, was so bisher geschah.
Ja, ich kann mal sagen, du hast immer gesagt, ich atme zu viel, also bin ich ein bisschen auf Tauchstationen gegangen.
Achso, du hast aufgehört mit Atmen.
Naja, ja. Ich habe versucht weniger zu atmen, habe es ein bisschen ruhiger angehen lassen.
Achso, okay. Ja, also ich habe, wir hatten zwischendrin so eine Pandemie, ne? Das war komisch.
Die ist auch immer noch, also wir haben mehrere Pandemien. Die ist aber nur nicht mehr, die ist nicht mehr so akut, wie sie mal war.
Nee, es ist ja jetzt schon, ja. Ich will nicht dieses Wort endemisch sagen, aber es ist halt neu da, ne?
Ja.
Es gehört jetzt dazu. Es ist da und geht's auch nicht mehr weg.
Leider. Aber ich finde es echt cool, wie viele auf dem Kongress das auch ernst nehmen und entsprechend Vorkehrungen treffen und sich testen und mit Maske rumlaufen. Das ist echt schön, dass das so gehandhabt wird, weil das zeigt so ein bisschen, dass man auch Rücksicht nimmt auf andere und nicht nur für sich selber da so ein bisschen, ich will jetzt meinen Spaß haben und dann scheiß auf den Rest.
Ja, nee, wir haben ja gehört, das sind 5 Jahre. Wir hatten es zwischendrin auch nochmal probiert und es war aber einfach zeitlich bei mir schwierig, bei dir schwierig und und jetzt haben wir gedacht, versuchen wir mal ein Revival. Wir werden so nach 30 Minuten auch nochmal so, könnt ihr Bio-Fragen stellen, also biologische Fragen. Ihr könnt uns natürlich auch fragen, wie es uns geht oder so, oder? Aber ihr könnt natürlich die Chance vor allen Dingen nutzen, irgendwas zu biologischen Themen zu fragen, weil meine Schuhgröße ist nicht so spannend.
Das wäre so ein bisschen die Cinderella-Frage, was ist deine Schuhgröße?
Ja, aber dann will ich ja auch so Glasschuhe haben. Ich weiß aber nicht, wie bequem das ist. Ja, ich habe eine Bio-Frage auch mitgebracht. Vielleicht erinnert ihr euch an unser Konzept von der Bio-Frage, dass wir immer so einen Mythos eigentlich in der Regel aufklären. Und ich habe da an Leaky Gut gedacht. Leaky Gut, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gehört hat, aber das ist ganz, ganz schlimm. Dein Darm bekommt Löcher und dann wirst du ganz krank und hast immer Bauchweh und Aufgeblähtheit. Und was das genau ist, werden wir später drüber reden. Das müssen wir dann, muss ich dann gucken, das müssen wir ja vor den 30 Minuten machen, damit ich die Bio frage.
Es ist ein sehr schönes Thema, passt vielleicht auch ein bisschen in die Zeit rein, so jetzt nach Weihnachten, wo alle auch per se ein bisschen aufgebläht sind.
Weil manche Leute sind einfach nur blasiert.
Weil am Essen nicht gespart wurde. Genau.
Soll ich erstmal mit meinem Thema anfangen?
Ja.
Ich habe gedacht, ich bring diesmal eins mit und Claudia bringt eins mit. Und was ja in den letzten Jahren passiert ist, worüber wir alle reden, ist ja KI. Also KI ist passiert. Und ich habe da sehr coole Talks tatsächlich auf einem Kongress gehört. Und das wollte ich auf jeden Fall mal teilen, weil das gibt einem auch, während KI ja einem viele Fragen stellt und viele Dinge auch nicht so toll sind, die da passieren. Es passieren immer auch gute Dinge, ja. Und ich habe sehr viele Talks zum Thema KI in der Medizin gehört und da geht es tatsächlich viel drum, dass KI einen natürlich, was kann KI, Muster erkennen und dass man zum Beispiel so natürlich, und das sagen die Ärzte tatsächlich auch, damit besser Krankheiten diagnostizieren kann, weil natürlich es geht halt viel schneller, du musst die KI halt trainieren und du kannst das ja alles nochmal prüfen und so weiter, aber du hast halt einfach viel mehr Durchsatz. Dann zum Beispiel, also das war zum Beispiel die akute myeloische Leukämie, da muss man dann so kleine Blutanalysen machen. Das wird dann mikroskopiert und dann schaut man sich an, wie sehen die Zellen aus und dann kann man gucken, hat die Person jetzt leider eben eine akute myeloische Leukämie oder nicht. Und das muss ein Pathologe machen und ein Pathologe muss sehr lange ausgebildet werden, muss sehr lange sich sowas angucken. Da haben die auch gesagt, also über Jahre geht es eigentlich, bis sie da ausgebildet sind. Das fand ich sehr cool. Und dann bin ich in einen weiteren Talk noch gegangen. Und
kann
das fand
ich da reingrätschen?
Ja, grätsch.
Und zwar finde ich, dass da immer KI auch sehr in einen Topf geworfen wird, weil man hat einmal die generative KI, das wird dann halt irgendwie so Chat-GPT und Bildergeneration oder Videogeneration oder Musik mittlerweile auch halt eben verwendet. Und auf der anderen Seite halt diese Mustererkennungs-KI, die halt in so auch in der Medizin häufig eingesetzt wird. Und wir haben jetzt neu auf Arbeit ein Koloniezählgerät und das nutzt halt eben auch automatische Bildauswertung. Das heißt, du legst dann halt eine Platte drunter und du kannst dann halt gucken, ist das eine Zellkolonie oder ist das halt einfach ein Staubkrümel oder so auf deiner Platte drauf. Und das ist halt eben auch so eine auf sehr viel Bildmaterial trainierte KI, die dann halt eben ablesen kann. Und das ist halt eben für uns eventuell relevant, weil die Ablesearbeit im Moment beruht darauf, dass wir uns halt als Menschen hinsetzen und die Kolonien einzeln zählen und diesen Wert dann in den Computer eingeben. Und unsere Hoffnung für die Zukunft ist, dass das Gerät das dann eben automatisch übernehmen kann. Und wir haben halt im Moment gerade noch so ein bisschen periphere Probleme, die damit zu tun haben, wie wir die Platte markieren, dass wir da so ein Etikett draufkleben, das dann halt eben auch noch mit rausgerechnet werden muss und solche Sachen, weil das für die Bildauswertung erstmal ein neues Problem ist, das sie erstmal noch lernen muss.
Ich glaube, du musst nochmal erklären, wie du denn Kolonien zählst. Also du hast ja eine Agarplatte, ne? Und darauf hast du irgendwas draufgegeben und geguckt, ob da irgendwas wächst.
Genau, also wir haben verschiedene Agartypen auch und wir haben Darmbakterien, kann ich nochmal auf den Leaky Gut vielleicht schon ein bisschen zu gucken, haben wir halt eben spezielle Agarplatten, wo Gallesalze im Agar drin sind. Das heißt, die Darmbakterien, die bei uns im Darm sind, sind ja gewohnt, dass da Galle vorhanden ist. Und da können die ja trotzdem wachsen. Andere Bakterien können das nicht. Und so kann man zum Beispiel verschiedene Bakterientypen unterscheiden.
Ich dachte jetzt eher wirklich dieses, also man hat eine Agarplatte, darauf ist dann, oder was auch immer für ein Medium. Und da hat man eine Lösung gegeben, wo man zum Beispiel einen Abstrich von einem Fleisch, von Lebensmittel oder einer Klobrille genommen hat. Dann lässt man das, ja in der Regel einen Tag, ne, aber kommen wir immer drauf an, ne, bei 37 Grad mal schön wachsen. 37 Grad, weil wir 37 Grad haben und die Bakterien diese Temperatur dementsprechend mögen. Und dann hält man das so ein bisschen gegens Licht und dann sieht man kleine Punkte da draus und das sind quasi die Kolonien. Und jene Kolonie war mal ein Bakterium, was sich dann geteilt hat und geteilt hat und geteilt hat. Ich baue so binär, ne, das muss ich euch nicht erklären, Multiplikate von 2 exponentiell sich vermehrt haben und am nächsten Tag jede Kolonie steht halt für ein Bakterium. Dann kann man dann zurückrechnen und okay, ich habe da einen Milliliter draufgegeben. Das heißt, da sind jetzt 5 Kolonien gewachsen. Das heißt, pro Milliliter waren 5 Bakterien drin und dann hat man irgendeinen Schwellwert. So und so viele Darmbakterien pro Milliliter dürfen es sein. Ich glaube, bei Darmbakterien ist relativ null, ne? Aber manche Bakterien können ja.
Naja, es kommt drauf an, was für ein Lebensmittel du dir anguckst. Also wir untersuchen ja Lebensmittel und die Darmbakterien sind auch so ein bisschen generell schon. Wir gucken dann spezifisch nach fäkaler Verunreinigung, das heißt nach Escherichia coli. Das kennen vielleicht einige. Das ist auch der sehr spezifische Geruch. Und jeder Biologe, der das erste Mal damit arbeitet, denkt immer so, es riecht wie auf der Toilette hier. Und genau, nach denen gucken wir halt, das ist halt auch so ein Indikator für alles Mögliche, also auch für Trinkwasser. Wenn wir da fäkale Verunreinigung finden, wissen wir, dass irgendwas nicht mit ganz sauberen Dingen zugegangen. So. Da ist der Grenzwert auch null in Deutschland. Das heißt, die dürfen wirklich gar nicht drin sein. Also es muss so gut zubereitet sein, dass da nichts mehr drin ist. So von den Bakterien her. Andere Bakterien dürfen da noch drin sein. Genau. Und das ist halt irgendwie auch der Grund, weswegen man halt lieber Trinkwasser aus der Leitung trinken sollte oder aus der Flasche. Und nicht irgendwo an den Bach rangehen sollte und da draus schlürfen, weil du kannst kein Tier davon abhalten, in diesen Bach reinzukacken. Also genau. Ich denke, da gibt es wahrscheinlich Pfadfindermethoden, wie man dann trotzdem damit umgehen kann, aber so ganz generell ist es erstmal nicht empfohlen.
So, und jetzt würde ich zurückkommen, also was ich noch sagen würde, die Methode früher, wie wir Kolonien gezählt haben, war mit einem Stift, ne? Also, und jetzt haben wir KI. Also der Sprung ist hoch. Und genau, was ich noch erzählen wollte bei KI war, dass wir bei den meisten Krankheiten, die wir jetzt so beforschen, also Krebs oder Autoimmunerkrankungen und so weiter, da ist es häufig so, dass wir in unserem Körper passieren ja Dinge aufgrund von Proteinen. Proteine entstehen sehr vereinfacht. Wir haben Gene, aus Genen kommen Proteine. Gene sind der Bauplan, der Code. Und die Proteine tun Dinge. Proteine unterhalten sich miteinander, indem sie einander binden. Und da gibt es das schöne Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das heißt, ein Protein passt auch zu in der Regel einem, jetzt vereinfacht gesagt, es können auch mehrere sein, an einem anderen Protein, können sich binden. Und bei vielen Krankheiten ist es dann so, dass entweder sind super viele Schlüssel da, die ganz viele Schlösser aufschließen können plötzlich, oder das Schloss sieht anders aus oder der Schlüssel sieht anders aus und so weiter und so fort. Oder wir haben ganz viele Schlösser. Also irgendwas ist da falsch. Und ich habe echt so ein Kratzen im Hals, nicht Kratzen, ein Fluse im Hals. Das ist natürlich wunderbar, die trockene Luft hier. Und die Proteine, die sich miteinander verbinden, können wir ja von extern dann quasi modellieren. Und was wir gerade machen, ist einfach zu gucken, dass wir Wege finden, zum Beispiel, wenn zu viele Schlüssel da sind, die wieder rauszuziehen. Und das macht man momentan so, dass man einfach möglichst viel Zeug generiert und guckt, was denn so bindet. Ne? Und jetzt ist es möglich, mit KI ja die 3D-Struktur von Proteinen vorherzusagen. Es gibt AlphaFold und so weiter, wo wir wissen, okay, wir haben diesen Code, das heißt, die 3D-Struktur sieht so aus. Und aus der Struktur kann man dann eben die Proteinstruktur vorhersagen und dann gucken, okay, das würde binden. Aber man könnte auch erstmal die Struktur nehmen und dann zurückrechnen auf den genetischen Code. Und das finde ich super interessant. Also das sind jetzt erste Möglichkeiten, die da entstehen. Und das hatte ich ja einen sehr spannenden Talk zu. Gibt es erste Ideen, wie man das machen könnte? Also wir gucken einfach, okay, der Schlüssel müsste so aussehen. Und das schmeißen wir in die KI rein und sagen der, okay, dann von diesem Aussehen entwickel mal den genetischen Code. Und also quasi nochmal komplett umgekehrt. Ich hoffe, ich konnte das möglichst einfach darstellen.
Ich weiß nicht, früher ist man da eher so, so statistisch rangegangen, dass man eine ganze Bibliothek von Sachen generiert hat, die man dann halt irgendwie der Reihe nach durchgetestet hat in Hochdurchsatz-Essays und dann halt irgendwie versucht hat, eins zu fischen, was halt funktioniert. Das ist dann anscheinend jetzt einfacher, wenn man das sehr viel in Silico machen kann und das nicht mehr irgendwie im Laborfeld versucht, erstmal durchtesten muss, um dann am Ende eine potenziell hilfreiche Substanz zu finden.
Es war halt vorher viel Try and Error, den Leute machen mussten, den Forschern machen mussten und wo man kleine Bakterien zuzwingen musste, dass sie das für einen tun. Gegebenenfalls auch Mäuse und so weiter. Und das könnte dann halt wegfallen oder zumindest geringer werden. Und das macht dann halt der Computer, der muss dann für uns knechten. Ne? Aber ich glaube, der hat da nicht so viel dagegen.
Ich war gestern in einem Talk, wo es darum ging, DNA als Informationsmedium zu nutzen. Und das war weitestgehend auch sehr spannend, bis dann zu dem Punkt, wo ich mir überlegt habe, dass man ja dann auch eine Infrastruktur braucht, um diese ganzen DNA-Moleküle zu synthetisieren. Und dass das ja dann auch nicht jeder zu Hause hat, aber auf der anderen Seite ist es ja auch nicht so, dass jeder von uns eine Chipfabrik zu Hause sitzen hat und sich seine eigenen Computerchips herstellen kann. Insofern, irgendwas muss man immer dann auslagern.
Ja, das Interessante bei der DNA ist ja, dass wir quasi keinen binären Code haben, sondern einen quartären Code. Also wir haben ja vier Basen und das Coole an DNA ist halt auch, dass sie so stabil ist. Also wir finden ja immer noch DNA irgendwie in Mammuts und was weiß ich was. Das heißt, das ist ein sehr gutes Datenlagerungsmittel. Es ist aber halt, das Auslesen dauert halt relativ lange und ist momentan halt noch sehr teuer. Deswegen ist halt die Frage, ne, der Nutzen ist tatsächlich mehr so eine langfristige Speicherung und nicht etwas, was man, ne, so, also das ist nicht für den typischen Podcast, ja, also die DNA-Verschlüsselung für Podcasts oder so ist, glaube ich, noch relativ schwierig, aber mein DNA ist halt auch unfassbar klein. Das heißt, man kann mit sehr wenig DNA sehr viel Informationen speichern. Und das heißt, wenn wir dann irgendwann mal sagen, okay, wir schmuggeln jetzt irgendwie die Bibliothek der Welt auf den Mars oder so, dann das wird nicht so schwer sein. Ja? Also das wird man ganz gut mit einer Rakete hochschicken können, wenn wir es in DNA verschlüsselt haben.
Naja, du kannst auch an sowas wie die Voyager denken, also Raumsonden, die du halt ins Weltall schickst, um eventuell mit einem potenziell existierenden außerirdischen Zivilisation in Kontakt zu treten.
Ja, und ihnen so grundlegend wissen, wie man das analysiert.
Finden Sie mal noch witzig, die haben ja Bilder von Männern und Frauen mitgeschickt. Mhm. Die haben irgendwie nur sehr, also den Frauenbauplan sehr reduziert dargestellt, ja.
Ja. Naja. Und nur der Mann darf winken. Die Frau winkt nicht. Die ist ernst. Ja. Und sie haben auch keine Körperbehaarung, glaube ich, ne?
Weiß ich jetzt gar nicht so. Also auf dem Kopf vielleicht schon, Augenbrauen auch, könnte ich mir vorstellen, aber der ganze Rest.
Ja. Gut, wann wurde die auf die Reise geschickt, die Voyager? Ich habe keine Ahnung.
70er Jahre oder so.
Ich glaube, da war die Welt noch eine andere. Und die Welt war immer gleich, aber wir haben sie noch anders gesehen. Die Leute, die damals gelebt haben. Ich kenne mich ja da nicht aus. Wie war das eigentlich?
war da auch noch Quark im Schaufenster, also.
So, du hast auch ein Thema mitgebracht.
Jein, also ich habe immer so ein bisschen hin und her überlegt, weil erstens hatten wir gerade Lemmy Geburtstag, also Lemmy Kilminster von Motörhead. Ob wir dann so ein Lemmy-assoziiertes Thema machen oder einfach direkt über Alkohol sprechen.
Also wir können gerne über Alkohol sprechen.
Genau. Oder über Drogen und welchen.
Es ist ja jetzt nur noch ein Abend zum Feiern da. Ne? Dementsprechend, das Schlimmste ist ja schon passiert, nehme ich an.
Genau. Ne? Oder wir können mit so einer Standarddroge anfangen wie Koffein, die halt irgendwie alle ständig zu sich nehmen, so gefühlt.
Ja, und hochsüchtig machend. ja, also keine Ahnung. Also, sag doch einfach, was, Alkohol oder Koffein, was ist dein, wir können über beides reden, weil das ist ein Schunk. und ich möchte dazu sagen, dass ich vorgestern den Chababa erfunden habe. Mastodon hat abgestimmt, es heißt Chababa, es ist Schunk ohne Mate, aber mit der Rhabarber-Limo. Es ist ganz gut. Grund war, Koffein und ich sind keine Freunde mehr. und vor allen Dingen nicht nach 12 nachts. dementsprechend trinke ich jetzt Chababa. Ich kann es empfehlen. Ich weiß nicht, ob die Bar schon weiß, dass es Chababa heißt, aber 90 Leute auf Mastodon können sich nicht irren.
Nee, das ist ja schon quasi fast also eine demokratische Abstimmung.
Ja, genau. Ist das jetzt bindend. Ja? Der Coffexit vom CCC ist beschlossen.
Oh.
Nein, oh mein Gott, ich werde hier mit Schimpf und Schande aus dem Studio gejagt.
Ich weiß nicht, denke, es gibt strategische Mate-Vorräte für diesen Kongress.
Ich glaube auch. Ja, nee, also Koffein macht einen wach, ne? Und je mehr Koffein man trinkt, desto mehr Rezeptoren für Wachheit für Müdigkeit fängt man an zu bilden. Deswegen, man braucht immer mehr Koffein, um die zu tilgen. Es könnte hilfreich sein, den Koffeinkonsum nicht aufs Extreme zu steigern. Und es gibt auch Gründe, warum zum Beispiel... Ja, du musst dein eigenes Extrem finden. Ich schaue dir nicht über die Schulter dabei. genau, also man kann sich an Koffein einerseits gewöhnen, andererseits hat Koffein eine relativ lange Halbwertszeit, ich glaube so roundabout 8 Stunden. Das ist natürlich eben auch sehr viel, wir haben jetzt nur noch 10 Minuten. Ich dachte, wir haben 45 Minuten.
Ja, die letzte Viertelstunde ist
verstanden. Ach so. Oh, okay, Entschuldigung, ich bin verwirrt. Die letzte Viertelstunde fängt an. Das heißt, wir müssen bald die Bio-Frage auflösen. Genau. Also ich war beim Koffein. Das Koffein hat eine lange Halbwertszeit. Das heißt, wenn ihr sie sehr spät trinkt, dann kann das mit eurem Schlafrhythmus eben clashen. Wenn ihr euch fragt, warum ihr morgens so müde seid, bis ihr Koffein getrunken habt, dann könnte es helfen, weniger Koffein zu trinken. Und dann nach einer Woche ist man auch morgens ohne Koffein wieder wach. Es ist ganz interessant. Ich habe es erlebt.
Ich finde es vor allen Dingen immer krass. Also die Entzugserscheinungen kommen bei mir immer mit Kopfschmerzen. Und ich vor allen Dingen, wenn ich halt mal irgendwie ein, zwei Tage keinen Kaffee getrunken habe. Und also Kaffee ist meine Hauptquelle für Koffein. Aber es gibt natürlich auch Kaffee in, Koffein in schwarzen Tee und in
grünem Tee.
In Mate-Tee zum Beispiel. Genau. Aber das passiert eigentlich eher selten, hauptsächlich, wenn ich krank bin und nichts drin behalten kann.
Ja, also vom Koffein einmal kurz zum Alkohol. Während ihr Koffein, ich sag mal, ja, wenn ihr ohne den Kaffee halt nicht könnt, dann ist das so, ne? Und ich habe ja auch gesagt, ich habe den Schababa erfunden, dementsprechend, ich habe auch brav meinen Alkohol konsumiert, aber eigentlich ist das natürlich nicht die biologische Leitkultur. Ne? Also eigentlich böse Drogen nicht nehmen, alles doof, aber Alkohol ist halt tatsächlich auch ein Karzinogen. Also es ist ein sehr wichtiges Karzinogen, wird häufig vergessen. Und dann muss man natürlich sagen, die Dosis macht natürlich auch das Gift. Ob der jetzt einmal an der Zigarette zieht, dann schon Lungenkrebs bekommt, ist relativ unwahrscheinlich. Man kann einfach immer mehr Lose ziehen für seine Lotterie, ne? Für die Krebslotterie. Dementsprechend, ja, je mehr, desto mehr. Und desto höher die Chance. Die Chance ist aber niemals null.
Ja, genau. Also ich überlege gerade, aber Alkohol hat auch wenigstens einen positiven Nebeneffekt, nämlich man kann damit eine Methanolvergiftung aus dem Körper entfernen. Genau. Genau, ansonsten funktioniert es halt eben so, dass Alkohol halt den Körper berauscht. Plus, man sollte auch nicht vergessen, dass Alkohol ähnlich viel Kalorien hat wie Fett.
Ja, jetzt über die Neujahrsvorsätze kommen, meinst du?
Ja.
Ja, ja. Ach, das geht wieder los.
Ja, also ich musste ja meinen Alkoholkonsum mehrmals im Leben schon auf null reduzieren, weil mein Körper beschlossen hat, dass er ein Baby wachsen lassen möchte. Und da ist ja die Empfehlung, dann eben auf null Alkohol runterzugehen. Weil man muss ja nicht das Kind schon vor der Geburt in die deutsche Leitkultur einführen. So. Und
betreutes Trinken erst ab 12.
genau. Und
14? Oder?
14. Aber witzigerweise wird auch Koffein nur in Maßen empfohlen, also nicht mehr als so 2 Kaffeetassen am Tag. Und man sollte, während man sozusagen der Brutkasten für den Nachwuchs ist, sollte man halt gucken, dass man möglichst Drogen von diesem Nachwuchs fernhält.
Ja, es liegt ein bisschen daran, dass das Ethanol in der Gebärmutter quasi oder in der Fruchtblase dann eben nicht wieder rauskommt so leicht, sondern dass das immer wieder neu verstoffwechselt wird vom Kind. Das wird nicht so leicht rausgeschleust. Ich bin da nicht ganz tief drin. In Großbritannien zum Beispiel gibt es auch eine sichere Dosis für Schwangere, also die dürfen trinken, aber eben halt nur sehr, sehr wenig. Ähnlich wie beim Koffein, wenn es mich nicht täuscht. Also weil dann manchmal eben gesagt wird, ja gut, ne, so dann, wenn man dann dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip quasi bei Leuten dann eben auch Nachteile haben kann, wenn man dann sagt, ja gut, jetzt habe ich ja schon getrunken, dann ist ja jetzt auch egal. Ne? Aber
ja, ich weiß nicht, es ist halt, wenn man von einer giftigen, jede Substanz kann ab einer gewissen Dosis ein Gift sein. So. Und wenn man halt sozusagen rausfinden möchte, wie giftig die Substanz ist, rechnet man so eine sogenannte letale Dosis aus. Also und dann macht man davon die Hälfte, so LC50. Und das ist so nach dem Motto, der Zeitpunkt, an dem anfängt die Hälfte der Individuen, die das nehmen, zu sterben, soll ich das mitbekommen? Okay. Genau. Und das verteilt sich dann natürlich so ein bisschen statistisch. Und das heißt, kleinere, dünnere Leute vertragen meistens nicht so viel, weil die halt eben weniger Körpermasse haben als größere, kräftigere Leute. Und ähnlich ist es natürlich auch mit allen möglichen Drogen, die man nimmt. Die wirken bei verschiedensten Leuten halt unterschiedlich. Und das ist nicht nur für den Hausgebrauch von so Alltagsdrogen wie Koffein oder Alkohol eben so eine Sache, sondern es ist auch in der Medizin ein relevantes Konzept, weil manche Medikamente wirken halt bei manchen Leuten erst in einer höheren Dosis. Und dann kommt noch dazu, dass halt wir alle genetisch dann doch immer noch relativ stark voneinander so abweichen, dass wir halt nicht auf jedes Medikament gleich reagieren. Mhm. Deswegen, wenn man so einen Beipackzettel von einem Medikament hat und da stehen dann halt häufige Nebenwirkungen, weniger und seltener, das sind halt solche Sachen, es ist quasi wie so eine Querschnittsstudie über eine große Bevölkerungsgruppe, die dann, wo man halt eben guckt, wer ist davon stark betroffen, wer ist da nicht so stark betroffen.
Können wir gleich nochmal drauf kommen. Ich würde einmal kurz es kommt darauf an, wie viele Fragen die Leute hier haben. Aber ich würde einmal kurz unsere Bio-Frage auflösen. Ich habe ja Leaky Gut in den Raum geworfen und Leaky Gut kriegt der, also hier, der Hauptteil des Publikums ist eher männlich präsentierend. Ich gehe davon aus, dass ihr es vielleicht nicht so häufig reingeschoben bekommt in eure Instagram-Timelines, aber ich bekomme sehr viel Gut Health, Leaky Gut, bliblablub reingespielt und meine Arbeitskollegin hat sogar schon gesagt, so, ja, ich wollte mir da sogar schon mal ein komplettes Darmsanierungsprogramm kaufen, weil sie gedacht hat, dass all ihre Probleme am Darm hängen. Und daraufhin...
Sorry, ich stelle mir da vor, wie so kleine Bauarbeiter kommen und dann so ein Clipboard ausfüllen, ja. So nach dem Motto, hier müssen wir neue Farbe anbringen und da bröckelt der Putz und so weiter, Darmsanierungsprogramm.
Ja. Also Leaky Gut ist kein wissenschaftlicher Begriff, klingt halt so und es wird leider mittlerweile auch teilweise dann wieder in wissenschaftlichen Publikationen aufgegriffen, aber man möchte quasi sagen, dass es eine erhöhte Darmpermeabilität gibt, also der Darm muss ja gewissermaßen permeabel sein, der soll ja Nährstoffe aufnehmen. Und dass da eben Löcher entstehen, wodurch dann eben auch schädliche Stoffe reinkommen können. Das sind Möglichkeiten, die entstehen bei bestimmten Darmerkrankungen. Wenn man die hat, würde man das aber anders merken, außer durch Völlegefühl und leichte Aufgeblähtheit und leichte Bauchschmerzen. Dementsprechend in der Regel, man kann natürlich mal zum Arzt gehen, man kann das mal abklären lassen. Viel kann einfach an der Ernährung liegen. Ne, unsere typische westliche Ernährung oder wie sie gerade hier auf dem Kongress so abläuft, sollte nicht unsere alltägliche Ernährung widerspiegeln, eigentlich viel Gemüse, viel Vollkornprodukte und wenig Fleisch, wenig Fett oder nicht wenig, also bessere Fette, sage ich mal so. Das Problem, was aber entsteht, dann wiederum, wenn man sich sehr gesund ernährt, dass die Ballaststoffe und das Gemüse im Bauch eben auch sehr viel Gas produziert und daher kommt dann bei vielen, gerade jungen Frauen, die versuchen, sich gesund zu ernähren, ein erhöhtes Völlegefühl und auch andere Folgen durch Gase im Darm.
An der Stelle kann ich noch mal reingrätschen, weil Frauen ja im Bauch auch noch einen Uterus haben und Männer nicht. Und da ist natürlich die Frage, was nimmt bei Männern den Platz vom Uterus ein? Und die haben einfach ein bisschen längeren Darm.
Oh.
Und das heißt tatsächlich auch, dass Frauen durch den kürzeren Darm auch zu einer höheren und auch schlechter riechenden Gasbildung neigen.
Oh.
Also...
Ja, aber das ist ja, also worauf ich dann hinaus wollte war, naja, aber ihr ernährt euch ja gesund, dementsprechend ist das auch gesund, ja, also Furzen ist gesund, sollt ihr hier mitnehmen. Das Publikum freut sich.
Ja, die Menschheit ist ja auch nicht, also sie wird jetzt langsam eine Indoor-Spezies, also eine Innenraum-Spezies, aber sie war es lange Zeit halt nicht und da ist das auch nicht so ins Gewicht gefallen, sag ich mal.
So, haben wir denn Fragen? Biofrage, nicht unbedingt zum Thema, also ihr könnt auch zu anderen Sachen Fragen stellen.
Ja, gerne. Ja. Also danke für euren Podcast. Wie gesagt, nach Coffexit und Flatulenz trotzdem doch noch ein paar Leute hier. Ich hoffe, ihr denkt jetzt nicht an Hamsterkäufe von MateT, nach den Aussagen. Fragen, genau, genau. Gibt es gerade welche? Ja, hier bitte.
Ja, tatsächlich. Mir ist was aufgefallen. Wenn ich nachts überhaupt nicht schlafen kann, ist die beste Weg, damit ich müde werde, ist Koffein zu trinken. Gibt es dafür irgendwelche Erklärungen oder habe ich mich da rein placebo?
Eine Theorie ist, dass gerade Menschen mit Neurodivergenz auf Koffein anders reagieren. Did I hit a point? weil das eher beruhigt quasi. Also das gibt dir quasi den Dopaminschub, den du gebraucht hättest, ja, um dich zu entspannen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe.
Ja, wäre die Antwort, die ich auch gegeben habe, ist auch, dass vor allen Dingen Menschen mit ADHS auch auf zum Beispiel Amphetamine, also Stimulantien, tatsächlich dadurch reagieren, dass sie ruhig werden. Also völlig das gegenteilige Effekt, was man irgendwie erwarten würde. Und natürlich kommt es, glaube ich, hier auch auf die Dosis an. Also ab irgendeinem Punkt ist es dann halt auch überdosiert.
Genau. Ich wollte dich damit aber nicht outen. Aber ich glaube, der Anteil von Menschen mit ADHS ist in diesen Räumen relativ hoch. Gestern wollten noch an der Lötstation Leute dann ihre ADHS-Medikamente untereinander tauschen. Als promovierte Pharmakologin, genau, möchte ich sagen, dass das nicht erlaubt ist. Ihr dürft eure verschriebenen Medikamente nicht einfach an andere Menschen rausgeben.
Gut, danke. Gibt es weitere Fragen? Wo der Schmerzfakt ist, wissen wir jetzt mittlerweile. Dankeschön.
Genau, an der Lötstation. Guckt einfach, wer so kommt.
Dann hätte ich noch eine Frage. Wo findet man euren Podcast?
Ja, das ist eine sehr lustige Frage, weil eben als ich auf unsere Webseite gegangen bin, war die vermutlich, also das ist jetzt der wahrscheinlichste Grund, obwohl ich gepatcht habe, aus dem Podlove-Publisher-Exploit wohl gehackt worden. Aber rein theoretisch unter zellmedien.de und der Podcast heißt Zellkultur und da ist dann quasi so ein kleiner Reiter dafür. Die Frage ist halt tatsächlich mit den mit dem Hack, wie das, wie schnell wir das jetzt wieder hinkriegen, weil das wäre natürlich schön gewesen, wenn ihr jetzt halt alle auf die Seite hättet gehen können und euch das anzugucken. Das war hochnotpeinlich, aber wenn einem sowas passiert, dann doch hier, wo viele hilfreiche Köpfe und Hände unterwegs sind. Das heißt, wir sind dran, der Techniker ist informiert.
Lötstation.
Genau, ich gehe direkt zur Lötstation. Das verbindet.
Genau.
Das
verbindet. Falls noch weitere Fragen sind, kann man euch bei der Lötstation finden oder wo findet man euch?
Im Sendezentrum oder ihr könnt uns natürlich, also die E-Mail-Adresse geht noch, also ihr könnt uns auch einfach Fragen dahin schicken oder in die Kommentare posten. Ich würde aber, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, also ihr könnt auch immer weiter Fragen stellen, weil dann würden wir einfach nur weitere Themen aufmachen. Ich wollte nur möglichst früh Zeit geben, weil hier kommen auch immer mal wieder, also die letzten Male, wo wir hier aufgenommen haben, kamen sehr spannende Fragen, die dann auch mal 10 Minuten gedauert haben. Deswegen wollte ich das nicht zu früh.
Also ich hätte vielleicht noch eine 1-Minuten-Frage, wenn ich darf. Ihr habt ja vorher gesagt, man kann Proteine sequenzieren, also jetzt neuerdings über AI oder wie auch immer über die IT. Ist man heute schon so weit, dass man die Bakterien programmieren kann, im Prinzip am Computer zeichnet man ein Protein und klickt auf Print, so wie ein 3D-Drucker für Proteine, geht das schon? Oder?
Im Prinzip kann man das so sagen. Also man macht natürlich immer erstmal eine DNA und schleust ihn das Bakterium ein und das Bakterium macht eine RNA und es übersetzt das dann in ein Protein. Das hat seine Vor- und Nachteile, weil man bei den unterschiedlichen, also die DNA kodiert für ein einzelnes Protein mit Basentriplets, also es sind immer 3 Basen in einer Reihe und die Reihenfolge der Basen A, T, G und C, also Adenin, Tyrosin, Thymidin, Guanosin und Cytosin. Diese vier Basen kann man kombinieren und dann hat man halt ungefähr so 20 Aminosäuren, die man damit adressiert. Und die kann man dann wie so Lego-Bausteine dann so zusammenstecken, so diese 20 Aminosäuren. Je nachdem, wie die aneinander gekettet sind, die haben alle unterschiedliche Eigenschaften, kriegt man dann Protein mit verschiedenen Eigenschaften und mit einer bestimmten Form. Und da unterscheiden sich tatsächlich Bakterien auch ein bisschen von uns, weil die haben so beliebte Basentriplets, weil es gibt manchmal Triplets, die verschiedene Triplets, die für die gleiche Aminosäure kodieren, weil wir haben halt 20 Aminosäuren und ich glaube, ich müsste jetzt hochrechnen.
Es gibt einfach unterschiedliche Codons pro Aminosäure, die da sind.
Genau.
Dementsprechend,
Ich war nie gut in Statistik, aber es müsste 4x3 mal 2 mal 1 oder irgend sowas sein.
Es sind einfach viele andere Möglichkeiten. Das hat auch Gründe. Aber ne, so was du, glaube ich, sagen wolltest, war, also es ist nicht ganz so einfach, weil die Bakterien etwas anders die Proteine herstellen als wir. Ne, das ist auch etwas, was wir sehen in der Arzneimittelherstellung. Wir benutzen ja auch Bakterien oder andere, die Zellen von anderen Lebewesen, um Medikamente herzustellen. Das kann dann eben auch zu allergischen Reaktionen kommen.
Also beliebt ist halt zum Beispiel, früher hat man Insulin für Diabetiker aus Bauchspeicheldrüsen von Schweinen oder Rindern gewonnen. Und man muss dann halt so ein winziges Stück abschneiden, damit der Körper nicht sofort allergisch reagiert, aber der menschliche Körper reagiert früher oder später allergisch auf Schweine- oder Rinderinsulin. Und mittlerweile hat man einen Weg gefunden, das einfach und leicht in Hefezellen herzustellen. Und theoretisch sollte es zum Beispiel nicht so teuer sein, wie es in Amerika auch verkauft wird, aber das ist so eine Spezialität des amerikanischen Gesundheitssystems, die Leute, die auch wirklich auf was angewiesen sind, dann auch richtig ausbluten zu lassen dafür.
Ja. Aber prinzipiell ist es halt schon sehr lange so, dass wir einfach Gene nehmen, die in Bakterien reinstecken und sagen, mach mal. Also das ist eigentlich so meine Hauptarbeit in der Doktorarbeit gewesen, in Bakterien und in Zellen. In menschliche Zellen geht das auch. Also das ist schon was wir häufig als Tool nehmen. Das Protein zu sequenzieren ist nicht ganz so einfach, das geht auch, kann man machen. Aber was da gemacht wurde, war tatsächlich einfach nur, sich die 3D-Struktur anzugucken. Also gucken, okay, das sieht jetzt aus wie so ein Wölkchen oder das sieht jetzt aus wie unser Fuchsohr hier. Ne? Und wie muss der Gencode sein, damit der das macht? Ne? Und weil wir wissen ja, wie sich die Basen chemisch und sterisch halt verhalten, ne? Wo sie sich gegenseitig anziehen, das ist ja erstmal so eine lange Kette, ne? Die sich dann im Raum anordnet und das tut sie halt, weil gewisse Atome eben gerne sich mit anderen Atomen zusammentun und andere Atome sich gegenseitig abstoßen und so wissen wir halt, was dann eben quasi als Form so in etwa rauskommen muss. Und das ist aber auch hochkomplex, deswegen hat Alpha Fold ja auch sehr lange gebraucht, um das hinzukriegen.
Ja, also und das Schlüssel-Schloss-Bild ist in dem Fall einmal auch ganz gut, weil es irgendwie so erklärt, wie ein Protein in ein anderes reinpasst oder ein Substrat, weil es muss nicht immer ein Protein sein, was an ein anderes Protein andockt. Und einmal auch, weil wenn man den Schlüssel dann dreht, verändert sich ja das Schloss. Und wenn ein Substrat oder ein anderes Protein an ein Protein andockt, dann verändert sich meistens die Form, weil die ein bisschen aufeinander reagieren halt. Also es ist wie, als würde man einen anderen Menschen umarmen, man ändert so ein bisschen seine Form, die man normalerweise hat. Genau. Und das verändert dann auch insgesamt wieder die Eigenschaften so ein bisschen von dem ganzen Protein und man kann dann halt zum Beispiel neue Stellen freilegen, wo wieder was anderes andocken kann oder eben durch die Formänderung einfach einen Kanal öffnen und dann kann was in die Zelle reinfließen und so weiter oder man kann was durch die Zellmembran einfach durchschleusen wie so ein Boot, das über einen Fluss fährt oder so.
Super, danke schön. Weitere Fragen? Ja, Moment kurz, Mikro.
Okay, welche Krankheit entdecken wir diesmal auf?
Diesmal geht es nicht um mich. Eine ganz zufällige Frage, über die ich, ja, ganz random eigentlich. Es geht um Ozempic. Das ist ja auch eine neue Sache, nicht nur KI, eine der, ja,
wird jetzt viel Game Changer.
Ja, Game Changer. Aber trotzdem höre ich zumindest immer wieder, es wird zwar empfohlen, aber es ist trotzdem irgendwo kritisch. Ich habe noch nicht verstanden, wo da genau jetzt die Diskrepanz entsteht.
Also was bei, bei Übergewicht, also Ozempic ist ein Medikament gegen Übergewicht und beziehungsweise kam eigentlich aus dem Diabetesbereich und das ist ein GLP-1-Analogon. GLP-1 ist Glucagon-like Protein 1. Das hat euch jetzt ganz viel geholfen und das ist ein Transmitter quasi, also ein Signalmolekül, was ausgeschüttet wird, um unsere Sättigung zu regulieren. Und wir haben dieses,
Glucagon ist das, was im Darm, glaube ich, ausgeschüttet wird.
Aber das ist das Glucagon-like-Peptide.
Ja, okay, aber, okay, also ich meine, das referiert in diesen Signal rein.
Genau, und das, was halt passiert, ist, oder ist das Glucagon-like-Receptor? Das ist auf jeden Fall etwas, was eben unsere Wahrnehmung von Sättigung eben beeinflusst. Und eigentlich ist das ein sehr, sehr transientes Protein, was auch ganz schnell wieder abgebaut wird von einem anderen Protein, das DPP4 heißt. Und das macht uns dementsprechend nicht, wir merken dann, okay, wir sind satt und wir hören auf zu essen. Und das Semaglutid, das Medikament, der Wirkstoff, der hinter Wegovy und Ozempic steckt, der sorgt dafür, dass man, das ist quasi eine stabilere Form von diesem GLP-1 und sorgt dafür, dass unsere Sättigung länger fortbesteht. Also, und zwar sehr lange. Die Darm- oder die Magenentleerung wird auch verlangsamt. Also, es ist. Und das bedeutet, dass wir uns nicht mehr so hungrig fühlen. Das Problem bei einem starken Übergewicht ist, dass man eine Insensitivität bekommt, ne? Weil wir nicht mehr auf ein Protein namens Leptin reagieren, was auch Sättigung macht. Ne? Und dementsprechend, ja, also wenn dicke Menschen auf Diät gehen, dann haben sie deutlich mehr Hunger, als wenn ein dünner Mensch auf Diät geht, weil man einfach so stark an diese Essmengen gewöhnt ist, um quasi seinen Pegel an Leptin zu bekommen, an Sättigung. Und so kann man das quasi ein bisschen austricksen und es wird sehr viel verändern, weil der Pro und Con ist eben, naja, bleibst du eben übergewichtig, hast du Risiko für Herzerkrankungen, mehr Krebs, Diabetes, Bluthochdruck und so weiter, also damit auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wenn du das aber nimmst, hast du natürlich Nebenwirkungen. Ne? Also die schnelle Gewichtsabnahme ist sehr anstrengend, du verlierst Körper, also auch Protein, also Muskelmasse. Es gibt auch weitere Nebenwirkungen, aber das ist so, ne, da bin ich jetzt nicht ganz klar, was alles dabei ist. Ne? Und das muss man halt eben mit seinem Arzt oder seiner Ärztin eben halt auch besprechen. Ne? Was macht für einen Sinn und genau.
Also ich glaube, relevant sind aktuell gerade eher so ein bisschen diese ethischen Nebenwirkungen, ist, dass es halt Leute auch nehmen, die nicht übergewichtig sind, um dünn zu bleiben oder dünn zu werden, also Leute, die normalgewichtig sind, um noch dünner zu werden. Und dass es dann halt eben zu Engpässen in der Lieferung kommt und die Leute, die halt darauf angewiesen sind, das dann halt nicht zur Verfügung haben oder zu einem höheren Preis beziehen müssen. Hm. Und das ist jetzt halt, weil es gerade auch wieder ein bisschen aufkommt, in den sozialen Medien Anorexie und Bulimie wieder auf dem Vormarsch sind im Zuge des konservativen Rollbacks und Frauen halt vor allen Dingen wieder diese Schönheitsideale leben.
Ja, dann ich würde einfach mal schon mal, wir haben nur noch eine Minute, ich habe noch Sticker mitgebracht, die liegen da neben dem Herrn im blauen T-Shirt neben der Person im blauen T-Shirt.
Welcher von denen?
Ich habe mich da schon in Nesseln gesetzt, in diesen Kongress. Habe ich mitgebracht, nehmt euch gerne mit. Und ja, wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat und ich hoffe, dass ihr bald wieder von uns hört.
Genau, vielen Dank. War sehr aufschlussreich. Wir haben sehr viele Themen gestreift, von tiefer Biologie über Coffexit, über einem Umschlagsblatt Lötstation zu Ozempic und weiß ich was alles. Danke euch nochmal, Adora Bell und Claudia, für den Podcast und bitte nochmal eine große Runde Applaus für diesen Podcast. Dankeschön.